Ja, willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte euch zunächst etwas von mir berichten, das mich so sehr bewegt. Wir, Helga und ich, haben zwei spirituelle Enkel. Wie alt ist Maja jetzt?
10.
Ja, und Leonie auch, ne? Es sind also zwei junge Mädchen. Die eine ist die Tochter von Melanie. Und die kommt immer wieder her. Und sagt dann auch immer wieder, ich würde lieber hier bleiben. Und die eine, die hat uns jetzt mit ihrer Mutter zusammen vor ein paar Monaten entdeckt. Helga macht in größeren Abständen so ein Wochenende Einführung in die Praxis. Und die kleine Tochter, 10 Jahre, wollte mitkommen. Und hat dann an diesem Wochenende praktiziert, wie so ein alter Praktizierender. Unglaublich. An Gesprächsrunden teilgenommen, morgens um 7 die erste. Die beiden wohnen hier oben im Dorf, hier so ein paar Kilometer weg in Greinet. Und Leonie spricht unverfälschtes Niederbayerisch. Und 14 Tage später kamen sie wieder. Willkommen ist immer öfter so am Wochenende mal. Und dann sind sie am Samstagmorgen um 7 Uhr sitzt Leonie da. Und dann hat Helga gefragt, ja, Leonie, da bist du ja wieder. Ja, ich bin so gerne da. Und dann hat Helga gefragt, ja, und ja, was ist es denn? Was bewegt dich? Und da hat Leonie gesagt, weil die Leute so lieb sind. Und das macht mich glücklich. Ja, und deswegen sitze ich hier, weil die Leute so lieb sind. Und das macht mich glücklich. Ja, es ist so, so wichtig, dass wir uns immer wieder in einen Bereich der Erfahrung hineinbringen, der wohlwollend, freundlich, liebevoll ist, wo wir gerne sind, wo vielleicht auch mal immer wieder hingehen, um uns menschlich aufzutanken. Ich rede nicht jetzt hier von diesem, hier wird aber gepraktiziert und jetzt wollen wir aber mal wieder was, ne? Das meine ich nicht, ganz einfach. Einfach da sein. Einfach mit dabei sein. Und auf die Art und Weise entdecken wir in uns etwas, was wir vielleicht menschlich nennen können. Freundlich, zuvorkommend, verständnisvoll. Das üben wir nicht. Das können wir. Das machen wir. Rumi hat dazu einmal gesagt, Rumi sagt euch was, ein Mystiker. Du bist ein Geschenk, ein Wunder, ein Geschenk des Himmels. Lebe dein Leben mit Dankbarkeit und Freude. Das ist alles. Und die, wenn man so will, Herausforderung ist, dass wir das eigentlich immer tun. Auch zu Hause. Und da wird es dann so ein bisschen schwierig manchmal, meinen wir. Und heute Morgen habe ich mich an einen Spruch von Goethe erinnert, im Osterspaziergang. Hier bin ich Mensch, hier darf ich es sein. Und ich habe nochmal gelesen, ich kannte das früher von, ich kann das sein. No, er hat gesagt, ich darf das sein. Ich darf das sein von außen her, es wird unterstützt. Und von innen her. Ich gebe mir selbst auch den Raum, da zu sein, langsamer zu werden, hinzuschauen, mitleben. Ich darf das. Und das ist eine innere Erlaubnis, die wir uns geben müssen. in unserem täglichen Leben. Und daran hängt das wohl oft genug ein kleines bisschen. Wir geben uns nicht den Raum, weil wir meinen, ihn nicht zu haben, weil andere Dinge scheinbar im Vordergrund stehen. Und dabei verpassen wir uns. Die meisten Menschen sind zwar Menschen, aber verpassen das, Mensch zu sein. Und deswegen sind wir auch hier. Nicht damit ihr lernt, wie ihr richtig zu meditieren oder ähnliches ganz Wichtiges in Schweigen essen oder was auch immer da so von uns gefordert wird und wir aber natürlich auch gehorsam machen. Schon wieder sind wir nicht mehr Mensch. Wir gehorchen, wir tun, wir wollen gefallen, wir wollen dazugehören und strengen uns an. Und dabei können wir das nie vermeiden, dass wir dazugehören. Wir können das nur auf irgendeine sehr geschickte Art und Weise verhindern. Und davon spreche ich heute, wie wir das verhindern. Eine einzige Tradition, buddhistische Tradition, die ich kenne, die dieses Menschsein in den Vordergrund stellt, ist der tibetische Buddhismus, und zwar das Gelubka, Dalai Lama-Linie. Und da gibt es so etwas, das nennt sich Lam Rim, der Weg des Erwachens. Und der erste Gedanke ist, lange, lange geübt und immer wiederholt, eine Kontemplation heißt, dieser wertvolle menschliche Körper. Und ich würde mir wünschen, dass ihr das auch aufnehmt. Damit sind wir wieder bei Rumi und Goethe. Und es ist so bezeichnend, dass einer der großen tibetischen Meister da ein System entwickelt hat, Lam Rim. Und jeder geht durch dieses lange Training durch. Und da gibt es dann keine Diskussion, ob ich das nochmal bei Rumi oder Goethe nachlese. Ich weiß es jetzt. Es ist verinnerlicht. Und es ist kein Glaube, ich habe es verstanden. Es ist wahr für mich. Und ich halte mich daran. Und lebe mein Leben in Dankbarkeit und Freude. Es gibt es also im Buddhismus. Wenn man so will. Wenn man sich also irgendwie verteidigen müsste, muss man ganz schnell die Tradition wechseln. Wie oft begegne ich Menschen, die einfach an sich selbst nicht glauben? Eigentlich grundsätzlich. Die meinen, sie müssten irgendwas extra machen, damit sie gesehen werden. Aber du wirst in diesem Extramachen gesehen. Willst du das? Du sagst nein. Nein, das so will ich das ja auch nicht. Kommen wir zurück zum Buddha. Der Buddha war sozial gesehen wohlhabend, hoch ausgebildet, also einer von der oberen Klasse. Und hatte eigentlich klassischerweise sozial wenig Kontakt mit denen. Niederen. Und als er das begann, dass es da ja auch Menschen gibt, die irgendwie anders leben als Arbeiter, stellte er mit Entsetzen fest, wie diese Menschen leben. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Sie haben dieses Leben überhaupt nicht akzeptiert. Sie haben in diesem Leben, ich brauche das Wort Leiden geschlecht, gerne, ungern. Der Buddha hat das so beschrieben, das Erleben in diesem Leben ein Gefühl von Unzufriedenheit. Bekannt, ne? Anspannung. Entfremdung, Unruhe, Alles etwas, was wir mit unserem Leben verbinden. Nicht ständig, aber irgendwie ist das ein Untergrundstrom. Und im Spaß sage ich dann oft genug, es geht schon morgens los, wenn der Kaffee alle ist, auf den ich mich so gefreut hatte. Ja. Und schon Unzufriedenheit. Bravo. Wenn wir uns richtig bemühen, kommen alle diese Begriffe ständig bei uns vor. Wir werden aufgefordert, abends, wenn wir uns zur Ruhe und zum Schlaf hinlegen, den Tag nochmal ablegen, sozusagen Abschied nehmen. Es könnte ja sein, dass wir morgen früh aufwachen und stellen fest, wir sind gestorben. Dann war es das mit dem Aufwachen. Also besser abends, da wissen wir das. Und an diesem Moment schauen wir beiden, wir liegen immer in dem Abstand, seit fast 60 Jahren, schauen wir uns an und sagen, war es okay? Ja, war okay. Und einer von uns beiden braucht dann diesem Wort, dass mein Herz dankbar zurückschaut auf all sein Tun und Sein. Das muss kommen. Denn wir sind dafür verantwortlich. Es könnte zu spät sein, morgen früh. Dann wäre es gut, sich darauf vorbereitet zu haben, in Zufriedenheit und in Dankbarkeit und in Freude diesen Tag abzulegen. Und wenn ich das weiß, dass ich das abends sagen möchte, dass ich das abends sagen darf, von innen her, dann ist das so ein kleiner Schub, so ein kleines Erinnern im Laufe des Tages. Wenn ich dann vielleicht mal sagen muss, hoppla, was machst du denn da wieder? Könntest du heute Abend immer noch sagen, es war ein guter Tag? Es klappt nicht immer. Ja. Natürlich sind die anderen schuld, das ist klar. Ne? Das ist ja, die Umgebung und die was auch immer. Und dann sagen wir uns immer, naja, vielleicht haben wir noch einen Tag. Und dann bemühen wir uns. Und wir brauchen uns ja nicht irgendwie sonderlich anstrengen. Wir brauchen nur ganz einfach normal Menschen zu sein. Der Buddha hat sich da sehr gewundert, war erschrocken, wie Menschen ihr Leben leben. Diese Begriffe, die er dort gebraucht hat, Unzufriedenheit, Unruhe und so weiter, der nannte er Dukkha. Das wird leider sehr, sehr falsch mit Leiden und übersetzt. Das ist nicht Leiden. Das ist dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, das uns ständig einholt, das uns begleitet. Dukkha. Dukkha heißt sowas wie unrund. Ja, es kommt aus einem Begriff, der, wer mal in Indien gewesen ist, das gibt es auch heute noch, die quietschen immer so, wenn man das nicht ölt oder wenn die ausgeschlagen sind, die Räder. Als ausgeschlagenes Rad ist unrund. Wenn man das versteht, versteht man auch, was Sukha ist. Sukha ist nicht Glück. Einfach rund. Ich bin wenn man es ganz modern sagt, im Flow. Aber das ist so etwas. Es war gut heute. Das ist Dukkha. Sukha. Sukha ist dieses, oh Mensch, prima, das war gut. Auch wieder ganz einfach. Aber dem Buddha hat das schon sehr bewegt. Er hatte das nicht für möglich gehalten, dass Menschen so leben. Und zu seiner Zeit war man der Meinung, dass man das wiederholt, das Samsara, Wiedergeburt und Wiedergeburt und Wiedergeburt. Und völlig richtigerweise haben damals die Menschen sich vor dem Geborenwerden gefürchtet und nicht vom Sterben. Ja, klar. Denn das Schlimme war ja, wir fangen mal das wieder an, das ganze Theater. Es wäre ja schön, wenn das mal ein Ende hätte. Und das hat den Buddha dann auch bewegt, nachzuprüfen, warum ist das so? Was ist das eigentlich? Was bewegt uns? Was bewegt uns Menschen, dass wir so mit unserem Leben umgehen? Warum können wir mit diesem Leben, das da ist, nicht in einer guten Beziehung sein? So wie mit einem Freund oder einem lieben Partner. Verständnisvoll, akzeptierend, wohlwollend. Nein, offensichtlich ist da was nicht, dass das so funktioniert. Und der Buddha hat sich lange hingesetzt. Lange hat er sich hingesetzt. Es wird immer wieder gesagt, er hat 6 Jahre gesucht. Und das war nicht mal ab und zu, von morgens bis abends. Hat gute Lehrer gehabt und hat dann immer wieder gesagt, nein, das ist es nicht. Und irgendwann, das wird so auch erzählt von Menschen, die das Suchen aufgegeben haben. Die Spannung war dann weg. Du warst einfach da. Das hat der Buddha dann nach 6 Jahren unter dem Bodhibaum erlebt. Einfach da. So fast schon nach dem Motto, naja, nun lassen wir es mal. Es klappt nicht. Ne? Es hat auch keinen Sinn, da nochmal dran rumzudrehen. Jetzt sitzt du nochmal eine Nacht und dann lassen wir das. Und da verstand er eins. Und er hat diese einen Geistesfaktor genannt, den er entdeckt hat in der Nacht. Und dieser Geistesfaktor heißt Avidya. Avidya ist der Beginn des 12-fachen Entstehens. Avidya heißt, Vidya heißt klares Sehen. Auch im Pali. Und A heißt nicht klar sehen. Betrübt, getrübt. Nicht klar, nicht deutlich. Und aus diesem nicht deutlich sehen entsteht dann der ganze Rest. Das heißt also, um es andersrum auszudrücken, das entscheidende Kriterium, wie wir mit dem Leben umgehen, ist unser Geist, ist unsere Sichtweise, ist unsere Weise, auf das Leben zu blicken. Und er hat dann dieses Avidya reduziert auf 3 Motivationen, 3 Arten und Weisen, sich zu verhalten oder mit dem Leben in Beziehung zu treten. Alles, was wir gut kennen. Gier, auf gut Deutsch, das muss ich aber haben. Und wenn es das neue Smartphone ist, das muss es haben. Da ist Anstrengung. Da kann auch sein, dass ich dann über andere weggehe, um das zu kriegen. Diese Welt, so wie wir sie heute erleben, ist eine Gierwelt. Bis hin zu den edlen, zu den seltenen Erden. Ich weiß nicht, was es, was wir alle haben müssen. Und dafür auch Krieg in Kauf nehmen. Sogar töten und morden. Es gibt dazu eine wunderschöne Sutra des Buddha, eine Lehrrede. Und die solltet ihr euch mal irgendwie anschauen, durchlesen in Ruhe oder geben lassen. Ist die Rede an die Kalama. Kalama war ein Volk so auf einer Crossroad, ne? Also jeder, der da im Norden Indien nun dachte, er wäre da erleuchtet und müsste das den Leuten erzählen, er kam vorbei. Und die waren das irgendwann leid. Schon wieder einer von denen. Ja, da will uns schon wieder einer was verkaufen. Und dann kam der Buddha und haben gesagt, um Gottes Willen, schon wieder einer. Und haben denen gesagt, ja, und was hast du uns zu sagen? Dann sagt er, pass auf. Was glaubt ihr, Kalama, gereicht, genügt die Gier, die im Menschen aufsteigt, ihm zum Heil oder Unheil. Unheil. Ist das also gut? Ist das positiv? Ja, können wir das also immer weitermachen? Dazu muss man natürlich die richtigen Leute fragen. Ne? Es gibt genügend Leute, die finden das schon toll, ne? Aber der Rest der Menschheit nicht. So. Aber Buddha hat das dann ein bisschen spezifiziert. Aus Gier, Kalamita, von der Gier überwältigt, umstrickten Geistes, tötet man Lebendiges, nimmt man nicht Gegebenes, vergeht man sich an seines nächsten Weib, spricht man Lüge und spornt auch andere dazu an, dies wird einen lange Zeit zum Heil und Unheil gereichen. Das ist jeden Tag in der Tagesschau. Was dabei rauskommt. Oder in was für einer Zeitung, was ihr gerade so lest. Es ist immer noch das Gleiche. Es hat sich nie geändert. Solange die Menschheit existiert, spätestens nachdem der liebe Gott uns aus dem Paradies geschmissen hat, waren wir ärgerlich. Und wollten wieder zurück. Gier, Hass und Verblendung, sich zu sagen, tief in diesem Geist eingebaut. Und bezieht sich auf, und ich mache das immer wieder deutlich, unser Überleben in dieser Umwelt. Überlebensmodus. Ich. Avidya heißt ich. Ich will das haben. Mein Wille geschehe. Ich möchte, dass du so bist, wie ich das will. Und so weiter und so weiter. Ich brauche das nicht lange erläutern. Ihr wisst, wovon ich rede. Weil wir das alle haben. Der eine mehr von diesem, der andere mehr von dem. Man beschreibt im Buddhismus gerne die zwei Grundcharaktere. Die Gierigen und die Ablehnenden. Und ihr könnt das auch im gut nachprüfen. Es gibt jemanden, der ist ewig ärgerlich. Das sind die Ärgerlichen. Die können sich schon ärgern, wie lang oder kurz der rote Licht bei der Kreuzung ist. Oder was auch immer. Und es sind die anderen, die Geistigen, die Gierigen. Und das Ergebnis, und deswegen lese ich das vor, und deswegen ist dieses Sutra so wichtig. Hier steht ganz klar geschrieben, daraus entsteht etwas. Der Geist ist gleichzeitig die Motivation für die Handlung. Ja? Und entscheidend für die Menschheit, für uns, für die Gesellschaft, ist das Ergebnis. Ja? Und jetzt ist seit Urzeiten der Mensch daran gegangen, diese Auswirkung, diese Wirkung zu reduzieren. Gesetze, Bestrafungen und ähnliches mehr. Wenn du dich so verhältst, nicht wenn du so denkst, wenn du dich so verhältst, könnte sein, dass du nicht in den Himmel kommst. Peinlich genug, oder? Weiß zwar nicht, ob das überhaupt gibt, aber es reicht, um dich unter Druck zu setzen. Und seit ewigen Zeiten ist dieser Druck gemacht worden. Gesetze, Vorschriften und ähnliches mehr. Ja. Um die Auswirkung zu reduzieren. Strafe ist nichts anderes als der Versuch der Menschheit, dich davon abzuhalten, das zu tun. Es sind riesige Systeme entwickelt worden. Es sind nicht nur Polizei und Rechtsanwälte. Es sind auch Kirchen und ähnliche Institutionen, die alle mit diesem Druck arbeiten. Alle mit dem Druck auf das Verhalten, auf das Ergebnis. Und wenn da mal wieder in der Zeitung steht, der Priester so und so hat aber, dann halten sich alle daran auf, dass er das hat. gemacht hat. Und diese Botschaft des Buddha ist nirgendwo angekommen, dass dahinter eine Motivation steht. Und diese Motivation ist die Ursache für das Verhalten. Es ist völlig widersinnig, jetzt an dem Verhalten zu drehen. Das ist eben gemacht worden über tausende von Jahren. Der Geist ist immer noch derselbe. Und es wird immer wieder gewundert, warum ändern sich die Menschen nicht, weil wir an der falschen Stelle drehen. Wir gehen immer noch davon aus, dass es entscheidend das Verhalten ist. Das stimmt aber nicht. Ich kann lange genug das Verhalten reduzieren, der Geist bleibt der gleiche. Das heißt, wenn sich die Menschheit heute immer wieder darüber auslässt, dass der Mensch sich nicht geändert hat, dann deswegen, weil wir ihn ja auch gar nicht dazu bewegen, sich zu ändern. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, Moment mal, nun komm doch mal her, wie kommst du eigentlich dazu? Was hast du denn für eine Motivation? Was versprichst du dir davon? Und ähnliches mehr. Es ist immer noch der gleiche Geist. Und ich mache uns das deswegen jetzt ein bisschen länger deutlich, weil wir den auch haben. Und jedes Mal, wenn ihr euch dabei erwischt, an der Handlung stehen bleiben und ganz still und lieb nach hinten schauen. Was war deine Motivation? Gier, Hass oder Verblendung heißt Unsicherheit, Konfusion, ich weiß nicht, was los ist. Und aus diesem Geist heraus handelt man, tut irgendetwas. Hauptsache, man tut's. Gottes Willen, komm nicht auf die Idee, etwas nicht zu tun. Das Wichtigste ist das Tun. Und ich weiß, wie schwer es ist für fast alle von uns, das zu verstehen. Aber nur deswegen sind wir hier. Das hier ist keine sozialpolitische Aktion. Wir untersuchen ja nicht Verhaltensweisen. Wir suchen auch nicht danach, neue Gesetzmäßigkeiten zu erfinden oder vielleicht die Polizeigewalten zu vergrößern. Nichts dergleichen. Das gibt es alles und da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Da gibt es zum Teil sehr, sehr gewaltig und sehr aggressiv. Uns geht es hier darum, mit welcher Motivation bin ich in diesem Leben? Was bewegt mich von innen her? Denn das kann ich ändern. Ich bei mir. Und vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Teil, den ich ansprechen muss. Es geht nicht darum, dem anderen deutlich zu machen, was er für eine Motivation hat. Es geht darum, was habe ich für eine, denn die kann ich ändern. Wir meinen, wir könnten irgendetwas in dieser Welt tun, indem wir den anderen zwingen, sein Verhalten zu ändern. Im besten Falle sind wir erfolgreich. Im schlimmsten Falle haben wir ihn einfach totgeschlagen, dann haben wir kein Problem mehr damit. Das wird ja gemacht. Frieden ist, wenn alle Menschen meiner Meinung sind. Ganz egal, in welcher Religion. Wir sind hier, um ganz still zu werden, ganz wach, ganz bewusst, ganz in einen klaren Geist zu kommen, um sagen zu können, das bewegt mich. Wir können das am Anfang sehr simpel machen, wie das der Buddha auch zu seiner Zeit gemacht hat. Gier, Hass und Verblendung. Und das passt. Das passt sehr viel. Angefangen davon, dass ich nach dem Essen nochmal 3 Nachtische brauche, obwohl es mir nicht gut bekommt. Ich weiß das, aber irgendwie treibt mich was. Ich weiß nicht warum. und so weiter und so weiter. Ja, brauche ich nicht weiter ausführen. Diese drei Worte, Gier, Hass und Verblendung, sind sehr, sehr greifbar. Und ich brauche jetzt auch nicht irgendwie große psychotherapeutische Beziehungen dazu. Das ist ganz einfach. Das ist etwas, was mich bewegt. Und bitte nicht jetzt wieder danach suchen, dass ich es ja eigentlich anders wollte, aber meine Eltern haben ja und die Schule und die Kirche. Ich suche also schon wieder jemanden, der dafür schuldig ist, dass ich das tue. Damit bin ich also sozusagen freigeredet. Hä? No, no. Ich weiß das. Und manchmal meinen Leute, ich hätte was gegen die Psychologie. Ich sage, no, ich habe was gegen die Schuldverschiebung. Ich bin's ja nicht. Ich wäre ja gerne gierfrei, ne? Aber weißt du, mein Großvater oder die Großmutter. Da gibt's so einen schönen Spruch von Goethe. Ne? Vom Vater die Statur, vom Mütterchen die Frohnatur. Kennt ihr den Ausdruck? Nein? Müsste ich nochmal raussuchen. Was ist denn an diesem Kerlchen denn wirklich Urnatur? Wir alle reden uns da raus. Entschuldigung, nicht alle. Einige. Ich will nur darauf aufmerksam machen, da stehen wir. Und das, was uns antreibt, ist auf diesem Geist. Nirgendwoher, woanders. Und es ist völlig egal, und ich kann mir den Mund fusselig reden, es ist völlig egal, wer das da oben hingekriegt hat. Der Vater, der Großvater, die Kirche, die Schule, bla bla bla. Es ist völlig egal. Dadurch, dass ich den Schuldigen habe, ist es nicht weg. Es bleibt immer noch. Ja? Das ist immer diese Spirale, die abläuft. Ja? Jetzt habe ich jemanden, der ist schuldig dafür, dass das passiert, und jetzt wird der bestraft. Also das Auto ist immer noch kaputt, in das er reingefahren ist. Oder die Tasse ist immer noch hingefallen. Oder ähnliches mehr. Wir halten uns an Dingen fest, die nicht zu ändern sind. Der erste Hinweis vom Buddha war, laufe nicht der Vergangenheit nach. Sie ist nicht mehr. Das ist eine der großen Motivationen der Menschen, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und ich weiß nie so richtig, warum. Es ändert sich nichts. Ne? Ich kann mich höchstens schlecht fühlen. Wenn ich das möchte, ist auch in Ordnung. Aber ich muss wenigstens wissen, dass ich mir einen schlechten Tag zulege, indem ich mich wieder an irgendeine Vergangenheit erinnere, die vorbei ist. Und die dadurch, dass ich mich damit beschäftige, sich nicht ändert. Gut, der Buddha saß also an dieser Stelle und die Kalama haben ihn dann gefragt, ja, jetzt haben wir ja verstanden, dass Gier zu den Ergebnissen führt. Und was nun? Und da war er also schon etwas simpel. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Hab einfach einen Geist, der keine Gier mehr hat. Ihr müsstet hier alle ein langes Gesicht ziehen. Aber der Mann davon überzeugt, der hatte das hingekriegt. Auf seinem Geist waren keine Gier, keine Hass und keine Verwirrung. Und er hat dann ein sehr rigides System geschaffen, seine Schüler um ihn herum sich um diese dahinterliegenden Motivationen kümmern und sie systematisch ausgebaut haben aus dem Geist. Ein rigoroses Geistestraining. Ja. Irgendwo abgeschieden in Klöstern, rausgezogen aus der Gesellschaft. Und dann hast du dort gesessen, wochenlang, jahrelang, und hast diesen Geist bereinigt. Wenige haben es geschafft unter den Bedingungen. Arahants nennt man sie. Auf gut Englisch heißt es Foe Destroyer. Derjenige, der die Feinde im Gehirn vertrieben hat, überwunden hat. Das ist nicht unser Weg. Es kann nicht unser Weg sein. Er wird immer noch durchgeführt. So wie der erste Weg, dass wir uns um die Ergebnisse kümmern. Mit Strafen und Gesetzmäßigkeiten hat sich nichts geändert. Der zweite Weg, der von Buddha eingeführt wurde, dann hat wohl zu wenigen Menschen geführt, die sich dann wirklich von diesem Geistesinhalt gelöst haben und waren frei. Von denen kann man von Befreiten sprechen oder wie das auch immer heißt. Alles das und gerade der zweite Weg war nur möglich unter bestimmten Bedingungen. Bedingungen, die wir nicht haben. Wir haben Familien, wir haben Partner, wir haben Kinder, wir haben einen Beruf. Und all das drückt auf unseren Geist. Auch wenn ich da mich irgendwie versuche so zu distanzieren, es drückt auf meinen Geist. Und so sind wir also als erstes immer wieder aufgefordert, uns um diesen Geist zu kümmern, ob wir es zulassen, dass er gedrückt wird. Dieser Weg beginnt mit einem Lebensstil. Ohne diesen Lebensstilsveränderung passiert nichts. Es ist für die meisten oder für sehr, sehr viele Menschen ebenso, dass sie an der Stelle diesen sogenannten spirituellen Weg verlassen. Ich würde mich ja gerne ändern, aber nicht meine Umstände. Ja, okay. Aber bitte keine Beschwerde. Ja. Das ist sicherlich für uns sogenannte Laien eine große Hürde in vieler Hinsicht. Wir müssen in vieler Hinsicht Dinge sein lassen oder reduzieren, von denen wir erfahren haben, dass sie unseren Geist in bestimmter Weise in bestimmte Verhaltensweisen hineinschieben. Wir alle wissen das, was das ist. Und es kann so weit gehen, dass wir umziehen müssen, weil die Umgebung wirklich nicht so ist, dass man da wohnen sollte. Ich habe in meinem sehr frühen Alter meinen Beruf gewechselt, bin rausgegangen. Ich habe gesagt, danke, mit mir nicht. Das ist nicht mein Leben, was ich leben möchte. Das kann nicht jeder. Das verstehe ich auch. Und trotzdem muss da irgendetwas in uns wach werden. Irgendetwas, mit dem wir immer wieder unseren Tag abprüfen. Nicht nur abends, dass wir sagen, das war ein guter Tag. Sondern im Laufe des Tages immer mal wieder stehen bleiben. Sagen, Moment mal, was machst du da jetzt? Ist das etwas, was für dich, wie der Buddha das sagte, heilsam ist? Ist das etwas, was dich jetzt bewegt, irgendetwas zu tun, was du hinterher bereust? Warum tust du es dann? Schon wieder sind wir dabei, noch einen neuen Schritt zu machen. Vorher hinschauen. Der Buddha hat seinem Sohn Rahula, der nach den Berichten soll damals 7 Jahre alt gewesen sein, kommt auch ungefähr hin, ne? Hat dem Rahula gesagt, Sohn, es gibt 3 Hinweise von mir, die du sehr ernst nehmen solltest. Wenn du vorhast, etwas zu tun, warte, ehe du tust, und spür hinein, ob du nicht das Ergebnis sehen könntest. Und wenn das nicht gut ist, tu es nicht. Lass die Finger davon. Es gibt die zweite Situation, das hast du verpasst oder du hast es nicht sehen können. Du hast die Auswirkungen nicht überblickt. Das passiert uns oft. Aber sehr oft sind wir so mittendrin. Und dann hörst du auf. Dann sagst du, Entschuldigung, war nix. Trete zurück, brichst das Unternehmen ab. Das ist der zweite Weg. Und der dritte hat er gesagt, es kann passieren, dass du beides nicht hinkriegst. Du hast nicht überblickt, wie die Ergebnisse sind. Und hast auch nicht irgendwas geschafft, das ganze Ding zum Halten zu kriegen. Dann leg dich abends hin. Lass das nochmal Revue passieren. Spür die Motivation. Und nimm dir vor, es nie wieder zu tun. Im Tibetischen ist das abgewandelt worden, heißt die vier Kräfte. Und da ist eben dazwischen liegt das Bereuen. Eine Denkweise, die gerade im Christentum mit Recht so groß ist. Bereuen. Wir haben also Möglichkeiten und die muss in unser Leben kommen, in unser tägliches Leben kommen. Ja. Noch einmal zum Mitschreiben. Der spirituelle Weg beginnt mit einem Lebensstil. Und ihr findet für euch selbst heraus, wo ihr Möglichkeiten habt, wo ihr darauf achten könnt, wo ihr euch mitziehen lasst und welche Kräfte ihr innen her aktivieren müsst, dass das anders wird. Dass ihr stehen bleiben könnt, dass ihr euch nicht in Verhaltensweisen und Denkweisen hineinbringt, die nicht gut sind. Das ist eine der ersten großen Möglichkeiten für uns als Laien. Die anderen, die haben das alle schon mal vermieden. Die sitzen in Klöstern, haben die 300 so und so viel Vorschriften und haben all das, was uns an die Nerven geht, haben sie erstmal abgeschafft. Kein Beruf, keine Frau oder keinen Mann oder ähnliches mehr. Und alles weg, du kannst dich ganz darauf verlassen. Ist bei uns nicht. Und ich lebe gerne so, das muss ich ehrlich sagen. Ich lebe gerne. Und habe jetzt schon einige Jährchen auf dem Puckel, die dann sagen, das war gut so. Da konntest du dich entnabeln. Und da konntest du das nicht. Auch okay. Kannst ja wieder neu anfangen. Nicht ganz neu, aber du kannst korrigieren. Und das ist das, was ich uns als Wichtigstes heute versuche deutlich zu machen. Ihr seid Menschen. Wir sind grundsätzlich Menschen. Wir sind grundsätzlich Wesen, die denken können, die Abstand nehmen können, die Bewusstsein haben, die Kreativität haben. All das haben wir und sind wir. Und das müssten wir benutzen. Wie auch immer. Und nochmal von vornherein entscheidend oder mitentscheidend ist die Umwelt. Es ist völlig absurd, von einem sogenannten spirituellen Mitgefühl zu erwarten, wenn ich an der vordersten Kampflinie in der Ukraine stehe. Dann werde ich zusehen, dass ich irgendwie mein Leben rette. Basta. Es ist ein Druck, der von den spirituellen Schulen geschafft wird und die wir aufnehmen. Ich sollte immer liebevoll sein. Das ist Unsinn. Ich sollte sehr genau hingucken, was passiert. Ich sollte wach sein und in dieser Wachheit in einen Geisteszustand der Stabilität und der Kreativität zu kommen und dann sagen, so nicht. Mit mir nicht. Wenn mir in der Straßenbahn jemand auf die Füße tritt, dann sage ich, ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich da hinter Ihnen gestanden habe. Ne? Der ganz echten, spirituellen. No. Im schlimmsten Falle haue ich den mal runter. Ja, es war. Wir sind Menschen. Wir haben Würde. Wir brauchen Wachheit und Bewusstheit. Und die haben wir. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter dem Vorwand von irgendetwas davon Abstand nehmen. Weil wir brave Schüler sind oder was auch immer. So, wie kommen wir dahin? Ich hatte ja gesagt, der erste Weg, dass wir immer an den äußeren Dingen hängen, ist fatal. Und wir machen das sehr oft. Dann hängen wir uns an unserem eigenen Tun auf und beschimpfen uns. Das hätte ich nicht tun sollen. Ja, und warum hast du es getan? Ja, weil so und so. No. Das alles, was du tust, kommt aus deinem Geist. Ist motiviert. Und du kannst, wenn du wach bist, die Situation überblickst, zurücktreten und mit einer Klarheit des Geistes kreativ darauf antworten. Hört sich vielleicht ein bisschen kurz an, zum Mitschreiben gedacht. Und an dieser Stelle setzen wir eben in einer Weise an, die der Buddha eben auch gemacht hat. Das habe ich euch vorhin gesagt. Er hat nun 6 Jahre hat er nun versucht rauszufinden, warum ist der so, der Geist? Oder wer macht das denn, diese ganze Dukkha-Geschichte? Bis er dann irgendwann gesagt hat, Avidya. Okay. Und Avidya kann ich ändern. Avidya, das nicht klar sehen, kann ich aufheben. Ich kann Vidya üben. Und an der Stelle hat er verstanden und erlebt, dass dieser Geist eine Klarheit hat, die keinen Inhalt hat. Das ist für sehr viele Menschen sehr philosophisch. Und es ist aber fürchterlich einfach, wenn ich nur mal ein kleines bisschen länger still sitze und still bin. Und dann wird der Geist still. Und in dem Augenblick ist auf diesem Geist nichts. Ich bin ganz sicher, dass ihr das schon mal irgendwo erlebt habt. Da müssen wir hinkommen. Wenn wir das nicht zum Erleben kriegen, sind wir nicht auf dem Weg. Dann haben wir die ganzen Vorstufen alle nicht richtig ernst genommen. Dass ich meinen Lebensstil darauf einrichte, dass ich den Geist reduziere, dass ich in der richtigen Umgebung bin und dann sitze ich. Meistens ist das klassischerweise so. Und irgendwann, und das kann lange dauern, weil zu viel Getöse oben auf dem Kopf ist, dass ich aber immer ständig untersuche. Wer hat das wieder dahin gekriegt und wie meine Mutter und ich weiß was nicht. Und dann kommen die Dinge hoch und oh je, oh je, oh je, oh je. Da ist was los. Und bis das sich alles mal setzt. Thay hat das immer so schön beschrieben. Ich rede von der Meditation, ich brauche das Wort nur nicht. Thay hat das immer so schön beschrieben. Das ist wie wenn du eine Flasche hast mit trüben Apfelsaft. Wir sind jetzt naturtrüb. Das gibt's doch heute noch, ne, oder? Gibt's noch, ja. Nein, ich meine richtig naturtrüb. Ne? Also nicht nur, was draufsteht. Ne? So. Dann da schüttelst du und dann setzt du dich hin. Und dann siehst du, wie sich das ganz langsam alles, die ganzen Partikelchen, die setzen sich dann, weil sie nicht berührt werden. Ja? Und dann eines Tages ist das klar. Das heißt, der naturtrübe Apfelsaft ist grundsätzlich klar. Das andere sind Partikelchen. Das sind die Gedanken, die Vorstellungen, die Ideen und bla 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 bla. Und die müssen sich setzen. Und manche wollen einfach nicht so recht. Die drängeln dann nach vorne und sagen, hör mal, du hast mich schon lange nicht mehr besucht. Oder ich hasse nicht mehr. Und ja, das ist manchmal schon ein ziemliches Kampfunternehmen. Und wenn wir da nicht aufpassen, fangen wir an, uns anzustrengen. Und dann sind wir draußen. Dann sind wir wieder richtig schön bürgerlich, ne? Mein Wille geschehe. Du hältst die Schnauze. So, dann passiert wieder gar nichts. Die Tage fragt mich jemand, gefragt, du, ist das, also ich habe wieder so schlecht geschlafen, es waren so viele Gedanken da. Ich sage, das ist ja normal, oder? Es gehört einfach zum normalen Zyklus dieses Menschengehirnsystems, dass es dann nachts abarbeiten muss. Je nachdem, wie viel du am Tag da reingepackt hast, ist da nachts was los. Das ist also schon manchmal schwierig für das Gehirn, das wieder richtig einzuordnen, wieder Ordnung zu schaffen. Und das Erste, und das alles beginnt morgens um 3:30 ungefähr. Ja, das ist der Zyklus von Sympathikus und Parasympathikus. So, und morgens um 3:30 springt der Sympathikus wieder an, so im Großen und Ganzen. Deswegen sitzt der Dalai Lama immer morgens um 3:30 und sagt, halt die Schnauze. Das macht er seit 60 Jahren. Morgens, jeden Morgen um 3:30, weil er dann diesen Schubs vom Sympathikus abfängt. Unglaublich geschickt. Das ist die einzige Chance, dem Sympathikus im Moment zu sagen, okay, und das mache ich dann auch immer. Sage, okay, da bist du ja wieder. So, und dann lässt du den Jungen abarbeiten. Nicht stören, nicht eingreifen, nicht versuchen, irgendwie rumzudrängeln oder zu verstehen. Das stört ja nur. Du bist ganz still, legst dich hin und im besten Falle schaust du zu. Und manche Dinge sind unglaublich lustig, manche sind ärgerlich und du tust nichts daran. Du lässt das alles. Und im Allgemeinen braucht das Gehirn dann da oben morgens so von 3:30 bis 5. Kennt ihr das, ja? Ja. Wenn das morgens da nicht so richtig, ne? Und der hilft auch kein Schäfchen sich zählen. Das ist alles Unsinn. Lass ihn doch. Dafür ist das da. Wir sind Menschen und wir haben dieses System. Mit dem können wir leben. Und ich kann euch garantieren, wenn du nichts dran tust, hört das um 5 Uhr auf. Und dann kommen die Einsichten. Dieser ganze Kram ist weg, dieser ganze Unsinn ist weg. Dann wird's klar im Kopf. Nicht? Ihr hört mich so oft genug, eine Aaron, da sage ich, ich hatte wieder 5 Uhr. Ach, sagt er, 5 Uhr? Ja, sagt 5 Uhr. Du, wir müssten das und das machen. Ach, sagt er. Ja, 5 Uhr. Ja. Kommt dorthin. Bringt in euer tägliches Leben immer wieder Raum. Immer wieder dieses Zurücktreten. Glaubt um Gottes Willen nicht, dass es nur bei der sogenannten Meditation passiert. Meditation heißt auf gut tibetisch den Geist anfreunden. Das ist was völlig anderes, wie wir aus, ich weiß nicht woher, was wir für kuriose Ideen haben, was Meditation ist. Dieses ganze System lasse ich sitzen und gebe ihm sozusagen den Raum, anders zu denken, menschlich zu denken oder gar nicht zu denken. Gebt euch die Chance. Am Tag einfach mal still werden und hinsetzen. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut ein Küchenstuhl dazu passt oder was es gerade ist. Hauptsache, man kann ruhig sitzen, das alles ein bisschen aufgerichtet, die Hände auf die Schenkel und einfach still sein. Meistens hilft es schon, den Blick nach vorne zu senken, damit die Kollegen im Großraumbüro sich nicht wundern, was wir da machen, wenn wir die Augen zumachen. Augen zumachen immer da, wo wir alleine sind, weil damit die Alpha-Wellen erhöht werden. Immer wieder. Nicht durchlaufen. Nicht ständig pushen lassen. Und das alles sage ich nur, um euch daran zu erinnern, ihr seid für euren Geist verantwortlich. Und ihr könnt diese Verantwortung tragen. So wie alles, was wir wirklich mit Verantwortung aufnehmen, wissen wir dann, was wir da alles tun können und was wir alles tun müssen und was wir alles tun lassen. Auf gut Deutsch heißt das dann Care. Einer meiner Lieblingsworte. I care for that. Und wenn ich es abends wieder feststelle, dass ich I didn't care correctly, dann weiß ich, worauf ich den nächsten Tag vielleicht besonders achten muss. Denn ich komme garantiert in die Situation rein. Glaubt's mir. Die Götter sind da also die sind schon beachtlich. Was sie dir da vor die Füße schmeißen. Und sie sagen, na, wollen wir denn nicht nochmal? Ne? Und du kannst nicht sagen, nee, dann sagen, oh gut, dann machen wir es morgen nochmal. Ja, ist das klar? Das menschliche Leben ist so gesehen ein ganz wunderbares Unternehmen. Ein ganz spannendes Unternehmen. Etwas, wo ich sagen kann, ich lebe. Hier in diesem Leben fühle ich mich wohl. Und auch deswegen, weil es schon spannend ist, was da alles so kommt und mit was ich mich alle auseinandersetzen muss und was alles geht. Und wenn ich dann eines Tages dann doch noch den letzten Ruf kriege, dann gucke ich nochmal zurück und sage, war okay. Kleinigkeiten hätte man ändern können, aber Quatsch, jetzt nicht mehr. Ja, jeden Tag. Ihr seid für all das verantwortlich. Und der Buddha hat das ganz klar gemacht, nur das für sich genommen. Stille, den Geist öffnen, den Geist weiten, sodass alles da ist, um die Chance für Kreativität aufzubauen. Wenn ich in so einem kleinen Dingen sitzt, da habe ich keine Kreativität, nur die. So. Danke euch fürs Zuhören. Und denkt nochmal an die kleine Leonie. Ich bin so gern da. Weil die Leute so lieb sind. Und das macht mich so glücklich.